Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Christian Röther. Schönen guten Morgen. Papst Franziskus sorgt schon wieder für Schlagzeilen, denn er veröffentlicht eine Autobiografie. Wir klären gleich, was drin steht. Und dann beleuchten wir die Organspendedebatte näher, die es unter Musliminnen und Muslimen in Deutschland gibt. Das sind heute unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danke fürs Einschalten. Wenn man 87 Jahre alt ist und in verschiedenen Ländern gelebt hat, so wie Papst Franziskus, dann hat man zwangsläufig einiges mitbekommen vom Leben und von der Zeitgeschichte. Deshalb heißt die Autobiografie des Papstes auch Leben, meine Geschichte in der Geschichte. Franziskus hat seine Lebensgeschichte dem Vatikan-Journalisten Fabio Marchese Ragona erzählt. Der hat das Ganze dann zu Papier gebracht und spannt den Bogen vom Zweiten Weltkrieg. Da ist der spätere Papst noch ein kleiner Junge, bis hin zur Corona-Pandemie und darüber hinaus. Morgen erscheint dieses Buch in mehreren Ländern gleichzeitig, auch in Deutschland. Elisabeth Pongratz hat es schon gelesen. Sie ist unsere Korrespondentin für Rom und für den Vatikan und sie begleitet den Papst auch immer wieder auf Reisen. Frau Pongratz, warum veröffentlicht ein Papst, dieser Papst, eine Autobiografie?
Ja, ich glaube, die Antwort, die habe ich letztendlich am Schluss des Buches gefunden, weil da beschreibt er eigentlich ganz gut, warum er es erstmals Leben genannt hat, eben den Titel des Buches. Er hat es begründet, klar, weil das Leben, das schenkt Gott. Und deswegen sei es eben auch richtig, das Vita, also auf Italienisch Leben zu nennen. Ja, und er meint einfach, es sei wichtig, die Geschichte unseres Lebens nachzuerzählen, nachzulesen, zu erinnern, damit man eben das auch weitergeben kann denjenigen, die uns zuhören. Und das ist ganz, ganz wichtig bei Franziskus, das Zuhören, also dass man dem anderen respektvoll zuhört, was er zu erzählen hat und deswegen auch sein Leben.
Also er möchte, dass ihm zugehört wird.
Auf alle Fälle.
Ja. Gibt es etwas, was Sie in dem Buch überrascht hat?
Überrascht vielleicht nicht, aber doch, sagen wir so, es hat sich vieles bestätigt. Insofern, das Wichtigste für mich ist, ich habe ihn eben schon öfters erlebt auf Reisen, Sie haben es ja genannt, und also auch persönlich, er spricht auch mit uns Journalisten, auch bei Pressekonferenzen im Flugzeug oder dann auch, wie er sich verhält eben, wenn er mit anderen zusammentrifft. Und wenn ich das Buch jetzt so lese, ja, es ist einfach er. Also er schreibt so, wie er wirklich spricht, wie er ist, und das hat mich doch sehr beeindruckt. Also wenn man diese Seiten liest, dann kann man sich einfach noch ein besseres, ein authentisches Bild von ihm machen. Wo ich doch ein bisschen überrascht war oder getroffen hat, das Verständnis für Migranten, also für die Menschen, die quasi außerhalb auf der Gesellschaft sind, die nicht, also an den Rändern, sagt er, aber vor allem Migranten, da habe ich gemerkt, dass das ganz tief drin ist in ihm. Das hat er quasi mit der Muttermilch aufgesogen, weil, und das wussten wir vorher natürlich schon, weil eben seine Familie eben selber Auswanderer waren, also italienische Auswanderer, die nach Argentinien gegangen sind. Aber wie er das eben so erzählt als Kind, wie er mit seiner Oma Rosa aufgewachsen ist, viel piemontesisch, also italienisch gehört hat, wie er da auch erzählt, wie die ganzen Migranten dort zusammengekommen sind, das hat mich dann doch, hat mir schon gemerkt, dass eben dadurch, dass ganz tief drin ist, dieses Verständnis, wenn man seine Heimat verloren hat, wenn man seine Heimat verlassen muss.
Also die Debatte um Migration und Flucht, das ist eine aktuelle Debatte, die sich da wiederfindet in dieser Biografie, wie auch viele andere aktuelle Themen und Konflikte da behandelt werden. Gehen wir noch mal ein paar weitere davon durch. Zunächst vielleicht die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine. Dazu schreibt Franziskus, Zitat, der Heilige Stuhl hat eine ganze Reihe von diplomatischen und humanitären Initiativen in die Wege geleitet, von denen wir hoffen, dass sie die gewünschten Wirkungen haben. Konkreter wird es leider nicht, oder habe ich da was übersehen?
Ja, er hat an vielen verschiedenen Stellen erwähnt, der Krieg und Frieden. Es zieht sich eigentlich durch seine ganze Autobiografie. Und da sieht man auch, dass es ihm wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also das Buch ist aufgeteilt eben nach weltpolitischen Ereignissen, also der Zweite Weltkrieg, Hiroshima, der Holocaust, Corona-Pandemie. Also daran hangelt sich eben seine persönliche Geschichte entlang. Und so sagte eben beispielsweise eben die Kriegsheimkehrer in Buenos Aires, was ich gerade erzählt habe, also wo er aufgewachsen ist. Da klingt schon durch eben, was der Krieg Schlimmes anrichtet. Er erzählt von seinem Großvater, der an der Front war, auch hier eben Thema dann natürlich beim Holocaust, dass man die Gräueltaten am jüdischen Volk nie vergessen dürfe. Auch da spielt eben Frieden, Krieg eine Rolle. Dann ganz stark eben bei der Atombombe sagt er nie wieder Krieg. Und da nennt er auch immer wieder Brandherde in der heutigen Zeit. Er nennt wörtlich Ukraine, Syrien, Jemen, Nahen Osten. Also es zieht sich wirklich immer wieder durch bis zum Schluss. Und er spricht auch immer wieder von dem stückweise dritten Weltkrieg. Ganz am Schluss seines Buches sagt er, stoppt die Waffen. Also ich glaube, da kommt einfach raus seine grundsätzliche Haltung, es muss Frieden sein.
Im vergangenen Dezember haben Franziskus und der Vatikan für Aufregung gesorgt, weil sie kirchliche Segnungen für homosexuelle Paare erlaubt haben. Das kam für viele überraschend und das hat in der Kirche eine Kontroverse ausgelöst. Viele Bischöfe in verschiedenen Ländern der Welt haben erklärt, sie werden diese Segnungen nicht umsetzen. Auch das spielt eine Rolle in der Autobiografie von Franziskus. Er schreibt, ihm schwebe eine Mutterkirche vor, die alle umarme und willkommen heiße. Und weiter, Gott liebe alle Menschen, besonders die Sünder. Wie ordnen Sie diese Aussagen ein?
Also die Aussagen passen eigentlich zu dem, was er die letzten Jahre immer wieder gesagt hat, von Anfang an. Er hat zuletzt auf seinen Reisen immer wieder das Wort Todos in den Mund gelegt, also Spanisch alle, alle, alle. Die Kirche sei für alle da. Das schreibt er auch in diesem Buch. Er nennt ganz explizit Homosexuelle, aber auch Transsexuelle. Mit ihnen hat er sich auch hier im Vatikan öfters getroffen. Und also sagt einfach, die Kirche umarmt alle, Gott liebt alle. Aber er macht dann nochmal den Unterschied. Er sagt eben, die Ehe, das sei ein Sakrament, eines der sieben Sakramente. Und das eben sei, dieses Sakrament sei vom Herrn eingesetzt. Also man könne das eben nicht ändern. Und die Ehe sei eben ein Sakrament, die Vereinigung von Mann und Frau. Also da werde sich nichts ändern. Also er hat ganz klar gemacht, eben für den Menschen, der seelsorgerische Aspekt, die Kirche umarmt alle. Aber wie gesagt, die Lehre und die Sakramente, die bleiben gleich.
Ja, deswegen vielleicht auch der Begriff Sünder, den er da verwendet. Ist das auch ein Entgegenkommen an die innerkirchlichen Kritiker, die eben diese homosexuellen Segnungen nicht umsetzen wollen?
Also ich glaube, das ist so seine Überzeugung. Also er ist, das spürt man eben, er ist eben mit den Menschen, er ist mittendrin. Und das sieht man eben, wie er auch aufgewachsen ist in Argentinien, wie er später auch gearbeitet hat. Also er sagte auch, Corona-Pandemie war für ihn am schlimmsten, weil er nicht bei den Menschen sein konnte. Also er sagt auch, der Priester soll keine Distanz haben, sondern mittendrin. Das kann man also bezogen eben auf die seelsorgerischen Aspekt, eben auch mit Blick auf die Homosexuellen. Auf der anderen Seite aber sagt er auch den Kritikern natürlich will er auch den Eindruck vermitteln, dass sich an vielem auch nicht ändern wird, also dass die Kontinuität beibehalten wird. Und aber im Vergleich zu früher sagt er halt oft, es soll keine Kirche mehr der Anschuldigungen sein. Also dass man immer sagt, das und das darfst du nicht, das ist schlecht, sondern eher, wir sind für euch da, wir helfen euch, aber die Richtlinien, die bleiben eigentlich die gleichen.
Dennoch gibt es ja auch Reformüberlegungen, sage ich mal, die Papst Franziskus offenbar hat. Auch um die geht es in dem Buch. Und und da kriegt er ja auch immer viel Kritik zu hören aus der Kirche, auch von außerhalb der Kirche, aber besonders auch aus der Kirche. Hat er für seine innerkirchlichen Kritiker, die Reformen skeptischer sehen, hat er für die auch eine Botschaft in dieser Autobiografie?
Ja, also er, also wenn man jetzt die Kritiker, die natürlich ihm vorwerfen, dass er eben zu schnell reformieren würde, bezieht er sich letztendlich auf seine dreiminütige Rede, die er vor seiner Wahl, also 2013, gehalten hat und die eben die Mehrheit dazu bewogen hat, ihn als Papst zu wählen. Da hat er gesagt, eine Kirche, die krank, die nur um sich kreist, die sei krank. Die Kirche müsse rausgehen, das sei ihre Aufgabe, die Evangelisierung, also dass man wirklich das Evangelium verkündet, dass man zu den Menschen geht. Und daraus schließt er eigentlich auch immer wieder seine Begründung. Er sagt auch, damals hat ja die Mehrheit die Reformen gefordert. Und deswegen ist das eigentlich auch kein Grund, es nicht zu tun.
Ein Begriff, der mir da aufgefallen ist, ist der Papst König, von dem spricht Franziskus, ja. In Abgrenzung. Er möchte offenbar nicht mehr, dass die Päpste wie Könige auftreten können. Er will also, dass zukünftige Päpste weniger mächtig sind.
Ja, also er sagt eben, dass tatsächlich eben der Vatikan die einzige Monarchie sei in Europa, die absolute Monarchie, weil tatsächlich er kann ja am Schluss immer entscheiden. Ne? Und ich glaube, das ist eher so, dass er dieser Klerikalismus, also der passt ihm gar nicht, er spricht auch davon, man muss weg davon kommen. Das Gegenteil ist der Synodalismus, das sehen wir gerade auch bei der Weltsynode eben, die läuft. Er will, dass alle sich dran beteiligen, das bezieht sich auf das Volk Gottes, eben das nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ja festgelegt wurde. Aber man darf auch nicht unterschätzen, also er sieht schon, dass der Papst wichtig ist, vor allem als spiritueller Hirte und dass der schon die Vorgaben macht. Also ganz weg und auch an seinen Entscheidungen sieht man oft, dass Franziskus sehr wohl auch durchgreifen kann und auch sehr wohl sieht, dass der Papst die letzte Entscheidung hat. Also die gibt er bisher nicht aus der Hand.
Ein Thema, über das immer viel gesprochen und diskutiert worden ist, seit Franziskus Papst ist, also seit 13 Jahren, ist sein Verhältnis zum vorherigen Papst, Benedikt dem 16., der ja zurückgetreten war und dann noch, bis er vor einem Jahr gestorben ist, ja auch noch lebte und es im Grunde zwei Päpste gab. Und da war immer die Spekulation oder es war öfters zu hören, die würden nicht gut miteinander klarkommen. Dem widerspricht Franziskus jetzt in seiner Autobiografie. Und Benedikt kann man jetzt eben nicht mehr fragen. Will Franziskus hier das letzte Wort haben?
Gut, er hat natürlich jetzt, indem er das geschrieben hat, setzt er schon mal klar ein Zeichen. Also ich würde sagen, so wie er über Benedikt schreibt, schreibt er sehr respektvoll, oder wie er es erzählt. Also er hat es vorher auch schon immer wieder getan, also dass er sozusagen zur Zeit des Rücktritts, dass er eben sofort mit ihm gesprochen hat. Das war das erste Telefonat eben mit ihm. Aber was ich jetzt eben interessant finde in dieser Autobiografie, dass er auch die Begründung, dass die Kirche sich erneuern muss, dass sie weitergehen muss, dass er sich da auch auf Benedikt den 16. bezieht, nämlich auf seine Ausführungen, als er damals noch Kardinal war, also Kardinal Ratzinger 1969, dass er eine Kirche vor sich sieht, die spiritueller ist, die ärmer ist, die also quasi den Glauben wirklich lebt, auch wenn es vielleicht weniger Gläubige sind. Und da, finde ich, merkt man, dass Franziskus schon versucht, die Kontinuität zu suchen zu seinem Vorgänger, natürlich sicherlich auch, um die Einheit zu wahren, aber dass er damit schon eigentlich klar macht, Benedikt, also wir waren vom Wesen, vielleicht von der Art sind wir ganz anders, aber bezogen auf die Kirche sind wir gleich. Und er sagt vor allem auch, dass andere Mächte, also aus ideologischen Gründen, aus politischen Zwecken, die beiden instrumentalisiert hätten, also dass sie beide quasi, dass in beiden geschadet wurde und dass diese Kräfte, dass die Möglichkeit des Bruchs innerhalb der Kirche unterschätzt hätten. Und ich glaube, da ist ganz klar, also er möchte den Eindruck erwecken, dass er mit Benedikt an einem Strang gezogen hat.
Ja, obwohl Benedikt nun wahrlich nicht den Ruf eines Reformpapstes hat. Trotzdem hat er ja eine Neuerung durchgezogen, sage ich jetzt mal, indem er nämlich zurückgetreten ist. Und da gab es ja verschiedentlich schon Überlegungen, ob das für Franziskus auch eine Möglichkeit ist, dass er vom Papstamt zurücktritt, zumal er ja auch im vergangenen Jahr mehrfach im Krankenhaus war, eine Lungenkrankheit hatte, er ist am Bauch operiert worden. Auch auf dieses Thema eines möglichen Rücktritts geht er in der Autobiografie ein und es scheint erstmal so, als würde er das nicht in Erwägung ziehen, richtig?
Also er sagt ganz klar, nein. Also er habe es nicht überlegt, nur bei einem schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigung, so sagt er es wörtlich, dann könne man es sich vorstellen. Aber wie gesagt, Sie haben es genannt, es sei alles schon vorbereitet und das Petrusamt sei auf Lebenszeit grundsätzlich.
Das waren Einschätzungen live aus Rom von Elisabeth Pongratz. Vielen Dank dafür. Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk. Jetzt geht es um Organspenden. Die sind ja seit Jahren ein Thema in Deutschland, weil es viel zu wenige Spenderorgane gibt. Menschen warten teilweise Monate oder Jahre auf ein neues Organ, das sie dringend brauchen, oder sie bekommen es nie. Heute startet das neue Organspenderegister. Da kann man Erklärungen zur Spendenbereitschaft online hinterlegen, ob man spenden möchte und wenn ja, welche Organe oder ob man es nicht möchte. Wer möchte, der kann sich also ab sofort online eintragen auf organspende-register.de. Das soll den Mangel an Spenderorganen zumindest ein Stück weit beheben. Organspenden sind auch ein Thema der Ethik und der Religionen und auch unter Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Da wird das Thema kontrovers diskutiert, denn unter muslimischen Gelehrten, da ist umstritten, ob und unter welchen Umständen eine Organtransplantation zulässig ist. Und natürlich gibt es auch muslimische PatientInnen, die auf Spenderorgane hoffen oder bereits welche bekommen haben. Mehr dazu jetzt von Murat Koyuncu.
Wir sind im Westdeutschen Zentrum für Organtransplantation im Universitätsklinikum Essen. Im ersten Stock des Hauses sitzt Fachärztin Ebru Yildiz an ihrem Schreibtisch und bereitet Aufklärungsveranstaltungen über Organspende vor. Seit 2019 leitet sie das Zentrum. Die 45-Jährige ist türkischstämmig und Muslimin. Immer wieder stellt sie fest, dass die Menschen in ihrer Community zu wenig über das Thema wissen und überfordert sind, wenn Angehörige zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen und sie entscheiden müssen, was mit den Organen passiert.
Und da habe ich gemerkt, wie schwer diese Entscheidung ist in der Trauer. Ich möchte das nicht jemandem überlassen. Ich möchte aber auch als Ärztin nicht andere Menschen fragen müssen, was hätte der Verstorbene oder die Verstorbene gewollt. Deswegen ist das mit der Zeit auch zum Herzensthema geworden, aufzuklären. Und da ich halt diesen bikulturellen Hintergrund und diese Ressource habe, ich kann es einfach, mache ich es auch halt in dem Bereich Islam bzw. interkulturelle Aufklärung zur Organspende.
Ebru Yildiz ist in muslimischen Gemeinden und Einrichtungen unterwegs und arbeitet auch eng mit dem türkischen Konsulat zusammen. Ihr Ziel, nicht die Menschen überzeugen oder motivieren, Organspender zu werden, sondern sachlich über das Thema informieren.
Das heißt, ich versuche denen die Fragezeichen zu nehmen, damit sie ihre Entscheidung treffen können. Das ist mir insbesondere wichtig.
Bei vielen Muslimen sei der Wille zur Spende zwar da, doch es gebe Bedenken, so die Ärztin.
Religiöse Ängste ist unter anderem zum Beispiel unversehrt nach Jenseits zu kommen. Viele möchten ja unversehrt ins Jenseits kommen. Und man sagt ja, dass die Organe Zeugen unserer guten oder unseren schlechten Taten sind. Und wenn man da so ein bisschen sich beliest, sieht man, dass die Gelehrten sagen, die Organe können die gute Tat auch in anderen Körpern nochmal bezeugen. Das heißt, eigentlich rettet man 4 bis 5 Leben, wenn man wirklich gute Organe hat und hat dann so viele gute Taten getan. Man kann diese Ängste der Menschen nehmen.
Auch Professor Martin Kellner beschäftigt sich mit der Frage, was der Islam zur Organspende sagt, erlaubt oder nicht. Er lehrt islamische Theologie an der Universität Osnabrück und hat über Organspende und Medizinethik im Islam promoviert. Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, gibt es keine einzige Aussage zum Thema Organtransplantation, denn diese Thematik gibt es bekanntlich erst seit einigen Jahrzehnten. Aber
die Meinung, die sich am meisten durchgesetzt hat in den letzten Jahrzehnten, ist die, dass Organspende etwas ist, was im Islam als erlaubt gilt, sofern diese Spende und diese Organtransplantation das Leben von Menschen entweder rettet oder schwere gesundheitliche Krisen abwenden, lindern oder heilen kann.
Gleichzeitig heißt es im Koran, dass es wichtig ist, die Unversehrtheit des menschlichen Körpers zu schützen, sowohl bei Toten als auch bei Lebenden.
Die Problematik an der Organtransplantation oder an der Organspende ist die, dass wir einen sogenannten uneigennützigen Eingriff haben. Das heißt, es wird ein Eingriff und meistens auch ein relativ massiver Eingriff am Körper vorgenommen, der nicht dem Spender oder der Spenderin nicht nützlich ist. Und das ist etwas, was ethisch natürlich problematisch ist.
Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Prinzipien, also der Unversehrtheit des Körpers und das Retten eines anderen Lebens, sei das am Ende eine Ansichtssache.
Und von dem her sehen die meisten Gelehrten heute, dass die Möglichkeit, Menschenleben zu retten oder einem Menschen in einer sehr, sehr schweren gesundheitlichen Krise zu helfen, ein größeres Gut ist und es schwerer wiegt, als einen Leichnam zu schützen. Und das ist sozusagen eigentlich die Grundstruktur der Argumentation. Wir finden zum Beispiel im Koran die Aussage, sinngemäß, dass wenn jemand das Leben eines Menschen rettet, dann ist es so, als hätte er die gesamte Menschheit gerettet. Das heißt, die Rettung oder die Bewahrung von menschlichem Leben ist eine sehr, sehr hochgeschätzte Handlung.
Dennoch müssen dafür einige Regeln beachtet werden, so Martin Kellner.
In Bezug auf paarige Organe, wie zum Beispiel Nieren, oder auch regenerierbare Organe, wie zum Beispiel Teile der Leber, die man heute spenden kann, ist es so, dass es sehr, sehr viele Gelehrte erlauben, unter der Bedingung natürlich, und das ist auch eine sehr, sehr harte Bedingung, also eine sehr strenge Bedingung und klare Bedingung, dass der Spender und die Spenderin voll einwilligungsfähig sind. Das heißt, es dürfen keine Kinder sein, keine geistig in irgendeiner Weise eingeschränkten Menschen, sondern der Lebensspender muss voll und ganz über die Tragweite des Eingriffs informiert sein und muss es wirklich freiwillig machen.
Und ob der Spender oder der Empfänger Muslim ist, spiele keine Rolle. Gülcan Gören gehört zu den Menschen, die ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Die 37-jährige Frau hat türkische Wurzeln und ist Muslimin. 2006 erhält sie die Diagnose, dass ihre beiden Nieren nach einer Infektion nicht mehr funktionieren. In den darauffolgenden Jahren muss sie mehrmals pro Woche zur Dialyse und wird auf eine Organspendewarteliste gesetzt. Später dann ihre Rettung. Ihre Schwester darf ihr eine Niere spenden. Mittlerweile geht es Gülcan Gören den Umständen entsprechend gut. Sie kann wieder als Verkäuferin arbeiten.
Es ist schön zu leben, ohne irgendwo dran zu hängen. Man kann machen, was man möchte. Ich bin im Jahr 2-3 Mal im Urlaub, genieße volle Zügen mein Leben, arbeite den ganzen Tag, aber genieße trotzdem das, was ich mache. Ich bin lebensfreudig. Immer noch nach der Transplantation. Natürlich hatte ich auch Tiefpunkte, wo ich geweint habe, warum es mir passiert ist, warum ich krank geworden bin. Ich musste sehr viel kämpfen, sehr, sehr viel. Ich habe auch viel durchgemacht, aber ich lebe. Ich genieße jeden Tag.
Dass manche Muslime Organspende ablehnen oder dass überhaupt darüber kontrovers diskutiert wird, macht Gülcan Gören traurig. Sie findet, eigentlich sollte das kein Thema sein.
Ich sag mal so, mein Leben geht vor. Ich glaube an meine Religion, natürlich. Aber es gibt auch Konsequenzen, wo ich sage, das brauche ich. Und das muss ich jetzt machen und nicht anderes. Wenn man mich fragen würde, ob ich die Niere bekommen soll oder darf, würde ich sagen, ich bekomme sie. Also ohne Wenn und Aber. Mir ist das in dem Moment egal. Natürlich haben wir uns auch gefragt, ob das richtig ist, ob man eine Niere bekommt. Natürlich haben wir auch eben halt solche Fragen gestellt. Aber es ist mein Leben.
Statistisch gesehen gibt es bei den Muslimen in Deutschland bisher eine geringere Spendenbereitschaft als bei der Mehrheitsbevölkerung, sagt Islamwissenschaftler Martin Kellner.
Es ist kein theologisches Problem, es ist vielleicht ein Sachverhalt, der auf völlig anderen Dingen gründet. Einfach auf Desinformation, einfach, dass man wenig darüber weiß, dass man sich wenig damit beschäftigt hat, dass es vielleicht Sprachbarrieren gibt, die einfach dazu geführt haben, dass man sich nicht wirklich damit beschäftigt, dass man für Organspendekampagnen oder Werbung für Organspende bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach vielleicht so in der Form nicht erreicht.
Deshalb ist das Fachärztin Ebru Yıldız sehr wichtig, die muslimische und türkischsprachige Community zu informieren und aufzuklären, in der Hoffnung, neue Spender zu gewinnen.
Es ist einfach eigentlich ganz toll zu sehen. Wir haben viele Patienten auch, die wirklich kurz vorm Tod stehen, ja, bekommen ein Organ und bekommen dadurch eine normale Lebensqualität, sag ich mal. Gesunde Menschen sind es ja trotzdem nicht, auch wenn sie sich sehr gut fühlen, müssen sie ja Medikamente einnehmen. Aber es ist halt auch super, wenn du dann diese Menschen dann auch mit deren Kindern aufwachsen siehst. Das gibt einfach Hoffnung.
Das sagt die Ärztin Ebru Yıldız im Beitrag von Murat Kyuncu über die Organspendedebatte im Islam. Und mehr zur Medizinethik im Islam finden Sie auch auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek. Das war die Sendung Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Luisa Mayer. Nach den Nachrichten um 10 Uhr geht es hier weiter mit der Sendung Kontrovers mit Dirk-Oliver Heckmann und dem Thema 2 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ist es Zeit, die weiße Fahne zu hissen und den Krieg einzufrieren? Wenn Sie dazu eine Meinung haben, dann können Sie die kundtun unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Christian Röther. Danke fürs Dabeisein und bis morgen.